Du hast gerade so deine Kindheit angesprochen. Wenn man jetzt in Stuttgart war, er zieht schon ganz große Augen. Also scheinbar ist doch eine Überraschung.
Ich finde den sehr dunkel für einen Lemberger. Finde ich schön, weil ich mag, also wenn er eher italienische oder spanische Weine, die ja eher so tintig sind und am Glas außen so schlieren ziehen. Absolut. Und das macht er hier auf jeden Fall auch.
Willkommen zu Auf ein Glas Wein mit, dem Podcast des SZ Brand Studios. Vielleicht geht's euch auch so, die besten Gespräche entstehen oft bei einem Glas Wein. Manchmal kommt man dabei sogar auf Themen, über die man vielleicht noch nie davor gesprochen hat. Und genau darum geht's hier. Mein Name ist Theresa Olkus und ich bin großer Fan von ehrlichen und spannenden Weinen aus Deutschland, auch weil ich in einer Winzerfamilie aufgewachsen bin und Wein bei uns zu Hause einfach schon immer ein Thema war. In diesem Podcast treffe ich mich an den unterschiedlichsten Orten mit Persönlichkeiten, eben auf ein Glas Wein. Einfach, weil es für mich die beste Gelegenheit ist, mein Gegenüber so richtig gut kennenzulernen. Dieses Mal spreche ich mit Rapper und Singer-Songwriter Max Herre. Max hatte seinen großen Durchbruch mit der Gruppe Freundeskreis und Liedern wie Anna oder Mit dir. Was ihn jetzt als Solokünstler ausmacht, ist seine enorme musikalische Bandbreite, wenn man zum Beispiel an die Zusammenarbeit mit vielen anderen Künstlern denkt oder an seine Songs in der Akustikversion bei seiner preisgekrönten MTV Unplugged-Tour. Wir beide haben uns vor kurzem im Salon in einem Berliner Hotel am Kudamm getroffen und ich habe ihn gefragt, ob er seine Mutterstadt Stuttgart manchmal vermisst, wollte wissen, wie man sich dieses Songschreiben so vorstellen kann und ob seine Kinder eigentlich dieselbe musikalische Leidenschaft empfinden, wie er es tut. Im Gespräch hat er mir auch erzählt, dass er als Kind sogar öfter mal mit dem Weinberg bei der Lese geholfen hat. Also eine Gemeinsamkeit, die ich bei uns beiden so im ersten Moment gar nicht unbedingt vermutet hätte. Präsentiert wird dieser Podcast vom Deutschen Weininstitut und euch wünsche ich viel Vergnügen beim Hören.
Ich steige gleich mal so ganz platt und ganz direkt ein. Weiß oder Rot, was trinkst du in der Regel lieber?
Am liebsten gerade Rosé.
Okay.
Wir waren in Sizilien gerade 2 Wochen und die haben sehr guten Rosé aus der Gegend von Noto, das ist so Südosten. Mhm. Das war so verlängerter Sommer, kann man sagen. Insofern, das passt ganz gut. Ansonsten trinke ich eher Weiß tatsächlich, weil ich mag Rotwein sehr, aber das Vergnügen ist auch sehr schnell vorbei, weil ich ganz schnell müde werde und dann ist die Party eigentlich vorbei, bevor sie angefangen hat. Also es ist für mich eher so, wenn ich weiß, ich will jetzt einschlafen, dann trinke ich auch ein Glas Rotwein und dann darf es auch gern sehr schwer und tintig sein.
Okay, also wenn du das magst, dann habe ich tatsächlich doch was Richtiges mitgebracht, auch wenn du Weißwein bevorzugst. Ich habe was Rotes mitgebracht, aber auch aus einem bestimmten Gedanken heraus, und zwar um so ein bisschen Heimatgefühle hervorzurufen. Und
Trollinger.
Kein Trollinger, aber ein Lemberger tatsächlich.
Ja, gut.
Da gibt es inzwischen so nette Sachen und ich dachte, um heute so ein bisschen Stuttgart abzurufen, weil das ist wirklich in der Nähe von Stuttgart gewachsen, also Württemberger Bereich, nehme ich einfach einen Lemberger mit und
sehr gut.
Würde den mal aufmachen, außer du magst aufmachen dann.
Du bist wahrscheinlich wahnsinnig geübt, deshalb mach das doch gerne.
Versuch's mal.
Lemberger, ja, mein Vater ist großer Freund gewesen natürlich immer von schwäbischen Weinen.
Ja.
Und die schwäbischen Weine sind ja eigentlich bekannt dafür, dass sie sehr süffig sind und nicht besonders schwer. Deshalb bin ich ganz gespannt, was du da hast.
Umso besser, weil dann kann ich dich ja einfach ein bisschen entführen, was da gerade so abgeht. Und zwar, also es gibt ja so viele junge Winzer, die inzwischen da unterwegs sind. Und das ist ein Beispiel. Du darfst gerne mal einschenken. Du hast gerade schon die Flasche in der Hand. Ja, aber wenn ich an Stuttgart denke, dann denke ich schon auch so ein bisschen an den Kesselblick, an irgendwo auch eine schwäbische Mentalität. An was denkst du, wenn du
also
an Stuttgart denkst?
Ja, also passt natürlich. Also ich bin, mein erstes Lebensjahr habe ich in der neuen Weinsteige verbracht. Also für die, die Stuttgart nicht kennen, es gibt tatsächlich an den Hängen in den Kessel rein. In Stuttgart gibt es noch ein paar Weinreben, immer weniger, aber da bin ich groß geworden. Und Wein spielt schon eine Rolle. Es gibt ja im Herbst die Besenwirtschaften, wo die Wengerter dann die Besen vor ihre Häuser stellen und du sozusagen in den Wohnzimmern Hausmannskost bekommst. Wir haben als Kinder ab und zu mal geholfen bei der Weinlese. Es gab einen Freund in der Familie, der Wengerter ist, auf dem Rotenberg.
Du sagst es schon so geil, Wengerter, ja.
Und das sind so Kindheitserinnerungen. Ich habe es jetzt viele, viele Jahre nicht gemacht. Aber als Kind gab es so ein paar Herbste, da sind wir da losgezogen und hatten Zuber auf dem Rücken, weil das ist ja alles Hanglage, und haben Scheren und einen Korb gehabt und haben dann den Wein gelesen und dann in die Kälte gefahren. Das ist ja so genossenschaftlich alles. Und dann wurde immer Öxle war immer die große Frage, wie viel Öxle hatte dieses Jahr? Alles, was ich darüber weiß. Tatsächlich hat sich das so ein bisschen verflüchtigt, die Weinkenntnis seither.
Inzwischen tut sich ja total viel in Stuttgart, finde ich. Ne? Wie oft bist du denn da noch? Also klar, jetzt wohnst du in Berlin, hast hier wahrscheinlich schon auch irgendwo deine neue Heimat gefunden. Aber wie oft bist du denn noch unten im Süden?
Ich bin bestimmt 8 bis 10 Mal im Jahr in Stuttgart. Entweder zum Arbeiten und zum Spielen. Und dann ist meine Familie eben auch noch da, meine Eltern. Und mein Sohn wohnt jetzt gerade da für ein Jahr. Und insofern, es gibt noch viele Gründe. Ein paar gute Freunde sind auch noch da. Sind natürlich aus meiner Generation schon viele auch weggezogen. Aber es gibt noch ein paar gute Freunde. Und dann mache ich da meine Runde. Gehe auf den Marienplatz runter oder gehe in die Stadt und guck, wer so rumtingelt.
Ja, genau. Ich habe nämlich auch das Gefühl, man trifft sich, also entweder man sieht sich ganz oft privat oder man trifft sich einfach ganz, ganz oft wieder. Das ist in der Weinwelt auch. Man trifft sich irgendwie immer die gleichen Leute. Und das scheint in Berlin als auch in Stuttgart so zu sein, oder?
Ja, interessant an Berlin ist, dass es schon, also viele Leute, die nach Berlin gezogen sind und nicht originär her sind, die sehe ich das ganze Jahr nicht, weil es doch eine Riesenstadt ist und irgendwie so ein schwarzes Loch, in dem Leute auch verschwinden dann mal für ein Jahr und dann fahre ich nach Stuttgart an Weihnachten und treffe alle dort. Also es gibt schon natürlich Leute und Freunde, mit denen man mehr zu tun hat und auch Kollegen, die treffen sich auch. Aber Berlin ist jetzt keine Stadt wie Stuttgart, in der man sich einmal so auf der Straße trifft. Es gibt natürlich sowas wie Kieze und da gibt es dann auch Begegnungen, die man öfter hat, aber es ist schon auch eine Stadt, in der sich sehr verläuft und das musste ich auch lernen, wie ich hergezogen bin, dass man sich verabredet.
Das glaube ich, weil Stuttgart ist ja echt ein Dorf, also dagegen, das ist jetzt so platt gesagt.
Aber da musste man sich nicht verabreden und ich meine, ich bin aufgewachsen in der Zeit vor Handys, man hat sich eh nicht so verabredet, sondern man ist halt los und ist die 3 Stellen abgelaufen, an denen eben eh immer alle waren und dann hatte man sich auch gefunden. So. Insofern, das ist schon anders hier.
Was natürlich der größte Unterschied ist, hier hört man gefühlt überall auch Englisch, ne? Also so sehr internationale Stadt. In Stuttgart ist das eindeutig der schwäbische Dialekt und der scheint aber komplett verloren gegangen zu sein, oder? Also oder kriegst du den? Weil bei mir ist das so, wenn ich mal länger wieder in der Heimat bin, dann hört man mir das sofort an. Kriegst du den, wenn du in Stuttgart bist?
In bestimmten Situationen kann ich das, aber ich konnte es nie richtig. Also meine Mutter kommt aus einer Berliner Familie, mein Vater ist Schwabe, aber hat auch nicht so ein breites Schwäbisch gesprochen. Und ich glaube, also das Schwäbische ist dann noch mehr als ein Dialekt. Das ist eine Art und Weise, mit Redensarten und Redewendungen zum Beispiel umzugehen. Und die gehören eben dazu. Und wenn du die nicht parat hast, dann kannst du vielleicht so sprechen, aber du wirst sozusagen nie diesen Duktus wirklich haben. Absolut. Und das fehlt mir an manchen Stellen. Ich kann es so reproduzieren und nachmachen. Oder wenn ich beim Bäcker bin und es wird super Schwäbisch gesprochen, dann mache ich da auch mit, aber ich habe es nicht so parat wie viele Leute, die wirklich so mit dem Schwäbischen aufgewachsen sind. Und dann ist das Stuttgarter Schwäbisch auch ein bisschen verwaschener natürlich als das Schwäbisch vom Land.
Total. Weißt du, was mir gerade einfällt, wo du sagst Schwäbisch, weil ich wollte sowieso mit dir anstoßen. Kennst du, dass manche in Stuttgart sagen, wir stoßen mal an, sind wir wieder gut? Kennst du das?
Sind wir wieder gut? Nee, aber macht total Sinn.
Das ist so typisch Stuttgarterisch, ne?
Sehr gut. Aber ansonsten Stuttgarter sind halt auch ein bisschen streitsüchtig. Deshalb müssen sie auch wieder gut sein miteinander über den Wein. Der riecht auf jeden Fall super.
So, jetzt nach dem ersten Schluck.
Schmeckt auch lecker. Ich hätte jetzt nicht gesagt, dass das ein schwäbischer Wein ist. Also, was erstmal eine Auszeichnung ist, weil schwäbische Weine tatsächlich, also Rotweine, das muss man verstehen, wenn wir nicht aus Stuttgart sind, sind Weine mit Schraubverschluss gewesen, die
das
wirklich sehr, sehr suppig waren auf eine Art. Und das schmeckt ja wie ein,
absolut,
wie ein voller, vollmundiger, schwerer Wein und genau einer der Sorten, wo ich jetzt noch 3 Sätze sage und dann plötzlich im Schockstarre einschlafe.
Nee, es gibt so viele gute Beispiele. Also, gerade was Lemberger angeht, das ist jetzt tatsächlich ein Pärchen, die irgendwie auf der ganzen Welt unterwegs waren, überall ihre Einflüsse mitgenommen haben. Und dann kommt sowas bei raus. Und ich glaube, da sieht man, was mit Herzblut alles möglich ist. Aber zu welchen Anlässen trinkt ihr den Wein? Weil ich habe mir jetzt gedacht, so der 8. November wäre vielleicht ein Anlass.
Das wäre ein Anlass zum Wein trinken. Aber Wein ist schon was wir eigentlich, wir machen ab und zu Pausen. So, aber eigentlich ist es schon, was man abends auch mal trinkt im Sommer. Eben wie gesagt Rosés oder Weißweine, gekühlt. Wir Stuttgarter kennen natürlich Schorle Weiß-Sauer. Das ist, glaube ich, Nationalgetränk.
Sommererfrischung.
Ja, das trinke ich auch zum Beispiel gerne auf Konzerten oder sowas, weil man eben nicht so total schnell betrunken geht wird so. Und, und trotzdem aber einen Weingeschmack hat.
Sommerscholle. Ja, genau. Das ist dann ja, mit viel Wasser. Genau. Der 8. November, ich habe gerade schon gemeint, das wäre vielleicht auch so ein Tag, wo Korken knallen. Du hast eine neue Platte rausgebracht, beziehungsweise die kommt raus am 8. November. Viele sagen ja jetzt so im Voraus dann immer, okay, die Leute, was erwarten die von dir? Vielleicht mal andersrum gefragt, was wünschst du dir denn für die Platte? Athen heißt sie.
Ich wünsche mir, dass sie gehört wird, dass Leute Lust haben, sich anzuhören. Es ist ein Album, also es funktioniert auch wie ein Album. Ich sehe mich noch als klassischer Albumkünstler, also man braucht ein bisschen Zeit vielleicht auch dafür und das würde ich mir natürlich wünschen, dass Leute Lust haben, sich darauf einzulassen. Es ist eine Platte, die sich vortrefflich im Auto hören lässt, weil sie als Roadtrip gedacht ist und vielleicht hat man ja mal eine längere Fahrt und macht die an und fährt mal 7, 8, 9 Songs lang mit mir durch die Stadt und stellt sich vor, wie man auf dem Weg nach Athen ist.
Ich wollte gerade sagen, in dem Fall eben auf dem Weg nach Griechenland. Welche Beziehung besteht da oder warum gerade Athen, Griechenland?
Mein Vater hat in Athen gelebt in den 80er Jahren und wir waren da eben ganz viel als Kinder schon und dann auch immer wieder. Und es gibt eben da ein enges Band. Der älteste Bruder meiner Mutter ist da geboren zum Beispiel. Mein Großvater hat da in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts schon gelebt und als Hauslehrer unterrichtet. Und irgendwie war das eine Stadt, die immer im Kosmos war, der Familie. Und für mich eben viel mit Kindheitserinnerungen auch zu tun hat. Und als ich anfing, diese Platte zu schreiben und mich an bestimmte Sachen zu erinnern, wurde die halt einfach so ein guter Fluchtpunkt dafür und so eine schöne Klammer und ein schöner Sehnsuchtsort. Und war jetzt auch wieder da, dieses Jahr schon zweimal. Und ja, mag es einfach sehr. Irgendwie ist es mir sehr gewohnt und bekannt und ich habe da einfach so eine enge Bindung.
Auch eine Heimat irgendwo, ne?
Ja, also so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ein sehr vertrauter Ort und ja, also tatsächlich wie so ein Sehnsuchtsort. Ja.
Tatsächlich ist auf der Platte ja auch wirklich viel Familie und was ich mir auch so gedacht habe jetzt mit dir, der da so lange schon in dieser Hip-Hop-Szene unterwegs ist, mit Joy als Sängerin, geht das natürlich schon auch auf die Familie über. Und jetzt ist das in der Platte wirklich mal auch hörbar und sichtbar, nämlich es gibt da so einen Song 17. Vielleicht magst du dazu ein bisschen was erzählen.
Ja, 17 ist eigentlich ein Song, da erzähle ich in der ersten Strophe über eine Erinnerung an mein 17-jähriges Ich, aufwachsend in Stuttgart und mit Hip-Hop in Berührung kommt. Und in der zweiten Strophe spiegel ich das am damals 17-jährigen Ich meines Sohns, der ist jetzt auch schon wieder ein bisschen älter, den ich treffe auf dem Flur und plötzlich merke, ich bin in diesem Zwiespalt aus Erinnerung und das so nachfühlen können, wo er ist. Und aber auch dieser Vaterrolle, in der man plötzlich seine Eltern reden hört und so vernünftige Dinge sagt. Und das fand ich irgendwie ganz spannend, dass Hip-Hop alt genug ist und ich auch alt genug bin, um da ein Generationengespräch auch in diesem Genre zu führen. Und darum ging es in dem Song. Und es gibt einen Film zur Athen-Platte, der diesen Roadtrip auch nochmal beschreibt. Und da in dem Film, in dem mein Sohn auftaucht und in Athen, treffen wir uns auf der Straße und er übernimmt und singt sozusagen aus seiner Perspektive, beschreibt er das Lebensgefühl eines 17-Jährigen.
Übergegangen, ne? Also so das, was du gerne machst, Rap scheint bei ihm auch voll angekommen zu sein.
Ja, ich glaube, das ist natürlich das, dass die Jugendkultur schlechthin ist. Also ich glaube noch viel mehr als zu meiner Zeit. Das ist, glaube ich, unter Jugendlichen sehr Common Sense, dass das so das Lebensgefühl und auch die Hörpräferenz ist.
Hört man da auch mit? Also so als Vater, so hat man die gleichen Favoriten inzwischen wie der Sohn? Oder?
Es gibt Schnittmengen, aber es gibt natürlich auch ganz vieles, was ich jetzt nicht so höre. Ja, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es gibt natürlich viele Sachen, die vor allem, wenn die dann morgens um 8:30 oder so schon aus dem Bad tönen, dann wird das Haus geflutet mit einer bestimmten Energie, die jetzt für mich morgendlich manchmal ein bisschen viel ist. Aber genau das ist ja auch, was Jugendliche machen, sich abgrenzen und in Opposition gehen.
Es gibt so einen Satz, der heißt, nach einem Vierteljahr im Geschäft hat er die wichtigste Musik seiner Karriere gemacht. Warum war die so wichtig? Also
nach einem Vierteljahrhundert meinst du wahrscheinlich.
Ja,
ne?
Was habe ich gesagt?
Ein Vierteljahr. Ich dachte
also nach einem Vierteljahr. Nee, so schnell schreibt man, glaube ich, nicht an der Platte. Sorry.
Ja, finde ich schön natürlich, wenn das behauptet würde. Ich hoffe immer auch, dass es das, was man gerade macht, das Wichtigste ist. Für mich ist es auch die wichtigste Platte oder die ich das Gefühl habe, da ist am meisten jetzt reingeflossen. Aber dachte ich natürlich bei der letzten auch. Aber ja, es geht für mich immer schon darum. Deshalb dauert es auch eine Weile. für mich eine Platte zu machen. Irgendwie für mich rauszufinden, was will ich und was will ich da verhandeln und wie bekomme ich das hin. Und da arbeite ich dann sehr intensiv und hoffe, dass ich es dann irgendwie auch formuliert bekomme. Und ich habe jetzt ein gutes Gefühl, diese Platte rauszubringen, weil ich das Gefühl habe, ich kann sie gut loslassen, habe für mich und diesen Lebensabschnitt auf jeden Fall das gemacht, was ich machen konnte.
Und wie muss man sich das so vorstellen? Du hast gerade erzählt, wie du so an so einer Platte arbeitest. Wenn ich jetzt überlege, wenn ich schreibe ab und zu Artikel in Sachen Wein oder so, und dann hilft es mir manchmal, wenn ich mich so irgendwo hinsetze, mir es gemütlich mache, vielleicht eben auch ein Glas Wein dazu trinke. Nicht der Kreativität wegen, sondern einfach, um in so einen gemütlichen Modus, sage ich jetzt einfach mal, reinzukommen. Wie machst du das? Also wie muss man sich vorstellen, wie du wirklich dich an so einen Song setzt? Oder kommt der, ich weiß nicht, unter der Dusche?
Nee, selten. So es kommt der Dusche. Nee, ist schon sehr konzentriertes Arbeiten. Und ich habe viel so gearbeitet, dass ich mich getroffen habe mit meinen Kollegen, mit Samuel Kawamura und Roberto Di Gioia, und wir erstmal Musik gesammelt haben, über Tage, Wochen, einfach musikalische Skizzen gemacht haben und uns haben leiten lassen von den Dingen, die uns gerade interessieren und inspirieren. Und dann sammelt man diese Musik und setzt sich dann irgendwann hin und sagt, was inspiriert mich gerade oder auf was fallen mir Texte ein. Und das war eigentlich meistens die Arbeitsweise bis jetzt. Diesmal war es ein bisschen anders, weil ich musikalisch in eine Richtung gesucht habe, die es dann irgendwie nicht wurde, auf die ich keine Texte hinbekommen habe. Und dann habe ich nochmal alles weggepackt und bin eher über wirklich diese Erinnerungen gekommen und habe mich getroffen mit anderen Kollegen wie mit Tua oder mit Maxim. Mhm. Und eigentlich aus Gesprächen darüber, was Songwriting ist und wie man sich auch verhandeln kann in der Musik. Ohne zu langweilen und ohne nur so eine Nabelschau zu machen. Darüber sind eigentlich diese Songs entstanden.
Das merkt man auch auf jeden Fall. Also so viel kann ich vielleicht schon mal vorweg nehmen für alle, die es bald hören können. Das ist auf jeden Fall super tief. Man merkt diese Gespräche, glaube ich. Ich will jetzt trotzdem nochmal die Zeit komplett zurückdrehen zum Freundeskreis, nämlich 1993 war es, glaube ich. Also ich konnte es mir nur gut merken, es war scheinbar ein super Jahrgang, es ist nämlich mein Geburtsjahrgang, aber 93 darf auch, glaube ich, dürfte Freundeskreis Geburtsstunde.
Kolchose, kann man sagen, und da innerhalb der Kolchose haben sich dann die ersten Bands auch formiert und das hieß damals noch nicht Freundeskreis, sondern Agi Jazz, und dann so ab 93, 94 sind wir da aufgetreten gemeinsam und dann Freundeskreis unter dem Namen dann so ab 96. Dann hieß es eine Zeit lang noch Maximilian und sein Freundeskreis.
Stimmt,
das wurde dann gestrichen irgendwann. Davor hießen wir Agi Jazz. Aber also diese Grundformation, die hat sich eigentlich so ab 93 zusammengetan.
Und einer eurer größten Erfolge war ja Anna, NNA. Habt ihr euch mal überlegt, was das für einen Einfluss hatte für alle Annas auf dieser Welt, beziehungsweise in Deutschland? Also wenn ich so in meinem Freundeskreis schaue, da hat jeder einfach den Bezug. Und ich glaube, man geht mit diesem Lied irgendwie durchs Leben, so wie jeder so einen Song hat, der mit seinem Namen zu tun hat.
Ja, also ich glaube, dass das der Song ist für Menschen, die diesen Namen tragen und solche, die mit Menschen zu tun haben, die diesen Namen tragen. Klar, das begegnet mir natürlich immer wieder, dass ich eine Anna treffe oder Leute trifft, die ihre Tochter Anna genannt haben. Oder
aufgrund dessen.
Also oder jemand trifft, der eine Anna zur Freundin hatte oder hat und so weiter. Ja, klar. Und ist immer schön, weil es sich einfach, man spürt, dass sich Musik irgendwann verselbstständigt und sich einschreibt in die Biografien anderer Leute. Und wenn man die selbst irgendwo mal ersonnen hat und dann losgeschickt hat in die Welt, dann ist es immer ein schönes Gefühl, wenn so ein Feedback kommt.
Hast du so einen Song, der von einem Max oder einem Maximilian handelt?
Nee,
oder
es gibt einen Song tatsächlich, der von einem Max handelt, von Paolo Conte auf Italienisch. Und den kenne ich aber noch nicht so lange, den kenne ich vielleicht 10 Jahre. Aber es macht natürlich irgendwas, weil man das natürlich sofort in Bezug setzt und dann den Text sich durchliest. Und in dem Fall habe ich mir übersetzen lassen und das irgendwie natürlich probiert, mit sich abzugleichen. Und insofern, ich verstehe diesen Impuls sehr.
Hast du mal überlegt für dich, was gekommen wäre, wenn du kein Musiker geworden wärst? Also gab es da irgendeine Alternative?
Es gab natürlich Alternativen, die präsentiert wurden meinen Eltern. Ich habe mich zum Beispiel nach dem Zivi eingeschrieben an der Uni in Stuttgart. Und ich muss manchmal überlegen, was es war. Ich glaube, es war Deutsch und Englisch, aber da ging es auch darum, dass die Krankenversicherung weitergeht und so weiter.
Ja.
Und es gab ein, zwei Überlegungen. Journalismus war so eine vage Vorstellung, dass das was sein könnte. Dann hat die Filmakademie in Stuttgart aufgemacht zu dem Zeitpunkt. Und die ersten meiner Freunde sind, so die ersten Jahrgänge sind Leute, mit denen ich zur Schule gegangen bin oder Leute, mit denen ich zu tun hatte, die dann Regisseure und Kameraleute wurden oder Produzenten. Das fand ich immer spannend und hatte da auch die Bewerbungsunterlagen dafür zu Hause liegen und habe es dann aber nie gemacht. Und glücklicherweise ist es sehr nahtlos. Bin ich aus dem Zivi raus und wir haben an der Platte schon gearbeitet dann. Und dann konnte ich daraus relativ nahtlos ein Leben auch machen. Und das hat funktioniert und dann musste ich es irgendwie jetzt auch die letzten paar 20 Jahre nicht in Frage stellen, glücklicherweise.
Nie wieder anhören lassen, was ist eigentlich aus diesem Studium geworden?
Genau, ja, tatsächlich, mein Vater hat das lange geglaubt, dass ich das auch gemacht habe. Ich glaube, er hat das vor 15 Jahren geglaubt, dass ich studiert habe und war ganz erstaunt, als ich ihm gesagt habe, ich war da, glaube ich, nur da, um mich einzuschreiben und wurde nicht mehr gesehen.
Einmal, bis er irgendwann Plakate gesehen hat oder eben die ersten Songs gehört hat? Oder wie waren so die Anfänge? Also war man da mal beim Radio oder?
Ja, nee, das war schon so, dass man, so wie jetzt auch, dass man so Interviews gegeben hat und das war alles wahnsinnig aufregend fand. Und war, die Zeiten waren ein bisschen andere, weil Hip-Hop war jetzt nicht ein Genre, das so bekannt war und auch diese Jungs, mit denen man da zu tun hatte und dass die jetzt nicht alles machen wie Popkünstler, sondern irgendwie einen eigenen Kopf haben. Das war vielen Redakteuren nicht so klar. Und insofern war es, ja, schon eine interessante Zeit. Ich glaube, dadurch, dass diese Platte relativ schnell erfolgreich wurde und dann gab es mit Anna einen Song, der noch erfolgreicher wurde und dann gab es da eine Goldverleihung und meine Eltern waren eingeladen und das war, glaube ich, schon für sie sowas wie so ein Diplom oder sowas.
Sie gesagt haben, okay, als jeder Uni-Abschluss.
Okay, der hat das irgendwie, das glauben auch scheint andere, zu laufen, auch andere, ja, dass er das irgendwie
scheint
machen darf.
Scheint doch ein Talent zu sein. Ja. Gut, aber tatsächlich so diese Rebellenphase, also wenn ich jetzt mal überlege, du meintest ja, in Stuttgart hat man schon das Gefühl, da ist Hip-Hop zu der Zeit schon auch ein bisschen groß geworden mit euch, aber alle anderen Rapper oder so, die man vielleicht auch international kannte, da musste man ja so richtig rebellisch sein, die haben alle die Schule hingeschmissen und so, da wart ihr ja dann keine Beispiele oder du jetzt zum Beispiel auch nicht oder gab es da so eine rebellische Phase, weil ich meine...
Ja, also ich musste mich nicht so abgrenzen von meinem Elternhaus wie andere vielleicht, weil ich glaube, ich aus einem sehr offenen Elternhaus komme. Aber natürlich, wenn du die Kolchose nimmst und alle Leute, die da unterwegs waren, von den Massiven über Afrop, gab es natürlich die unterschiedlichsten Charaktere und auch viel Rebellion und auch vieles, was heute so kolportiert wird als Street oder so oder Street Rap. Mhm. Also insofern, glaube ich, aus heutiger Sicht wird das immer schnell so abgetan mit so Bürgertumsrap oder sowas. Aber es gab natürlich ganz unterschiedliche Biografien und Entwürfe auch innerhalb der Kirchhose. Und ich gehöre bestimmt zu denen, die es einfacher hatten als andere. Und ich glaube, uns war immer nur wichtig, dass man die Geschichte, die man erlebt, erzählt und nicht sich irgendein alter Ego drauf schafft und zu so einem Actionstar wird, der so tut, als würde er all die wilden Sachen machen, aber sie gar nicht tut.
Mhm. Gab es da irgendwelche Vorbilder, also sei es jetzt im Ausland oder irgendwie auch in Deutschland, die du als Poster in deinem Zimmer hattest oder die für dich irgendwie die waren, an denen man sich orientiert hat?
Ja, früher, also vor Rap gab es natürlich mit 14, 15. Ich war super Reggae-Fan und habe Poster vom Reggae Summer Jam im Zimmer gehabt von den Wailers und Jimmy Cliff und Burning Spear und so weiter. Das waren so die ersten Vorbilder musikalisch. Rap-Vorbilder gab es auch, aber es waren jetzt keine Poster mehr, die ich mir aufgehangen habe. Aber klar, es gab ganz Native Tongue mit De La Soul, mit Tribe Called Quest und Guru zum Beispiel. Brand Nubians waren Leute, die sehr musikalisch waren, von denen ich so Jazz und Soul-Musik generiert haben in ihre Rap-Sachen und auch thematisch weggingen von diesem Street-Rap-Ding und ein bisschen kryptischere Texte geschrieben haben. Und das war irgendwie für mich so ein, ja, auch so ein Türöffner, dazu zu sagen, ey, man muss nicht die und die Biografie haben, um das zu machen, sondern man kann es auch öffnen und es auf seine Art und kreativ machen.
Aber wer ja scheinbar immer so ein bisschen Einfluss war, war Udo Lindenberg, ne? Also...
Ja, aber auch schon vor Rap, also wirklich mit 8, 9 habe ich gern irgendwie die Sachen gehört. Wir haben gewohnt im Westen und ich bin in so einer Art WG aufgewachsen die ersten Jahre. Wir wohnten in zwei Familien in der Wohnung und die eine Mitbewohnerin war großer Udo-Fan. Es war also eins meiner ersten, eigentlich das erste große Rockkonzert, auf dem ich war, war Udo Lindenberg in der Schleierhalle. 1984. Götterhämmerung-Tour hieß es und das fand ich natürlich wahnsinnig beeindruckend. Ich war 11 und das war eine Riesenshow, 10.000 Leute und er kam nochmal zurück, nachdem sie schon abgegangen war und grüßte nochmal und hat mich natürlich auch persönlich gegrüßt und angeguckt und gesagt, du wirst das auch mal machen.
Und so war es, ne? 10.000 Leute.
Genau. Ich war mir sicher, er hat genau mich gemeint.
Tour sagst du ja gerade, 2020 geht's dann los mit Athen. Schon große Vorfreude auf diese Tour?
Ja, sehr groß. Mhm. Ich glaube, wir spielen über 20 Shows am Stück, mit so mal im Off-Day so dazwischen und ja, auch in Stuttgart, in der Liederhalle. Freue mich sehr, sehr darauf, weil es einfach immer schön ist, wenn man dann diese Platte auch live spielen kann und mit direktes Feedback kriegt, Leute Songs schon kennen auch. Ich habe ja schon gespielt den Sommer, aber die Leute kannten die Songs noch nicht so. Mhm. Das ist dann sehr aufmerksam, aber noch nicht so euphorisch, wie wenn Leute auf ihren Song warten und den dann mitsingen. Und dann wird es irgendwie ein kollektiveres Moment. Und ja, freue mich sehr darauf.
Als Abschlussfrage vielleicht so, du meintest jetzt gerade, manche Songs sind dann so zum Mitsingen. Wenn du den Wein jetzt so ein bisschen vergleichen würdest, ich weiß, das ist ein bisschen philosophisch und fast schon, aber vom Gefühl, gibt es so einen Song, den du sagen würdest, das würde irgendwie hinkommen?
Ich finde, dass der Wein in seiner Schwere und seiner Ausgewogenheit sehr gut zum Album passt und ich finde, dass es eine hier muss, dadurch, dass ich eben gesagt habe, ich bin Albumkünstler und so eine Flasche hätte mehr als ein Glas und auch als mehr als für eine Person übrig. Deshalb die aufzumachen und sich die Platte anzumachen, ich glaube, das passt sehr gut.
Das nenne ich meine Empfehlung. Okay, also vielen Dank, Max, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Danke alles Gute auch. Für ja, alles, was kommt.
Dankeschön.
Das war mein Gespräch mit Max Herre und euch sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass euch unser Gespräch genauso viel Spaß gemacht hat wie mir und freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Glas Wein auch wieder dabei seid. Bis dahin eine gute Zeit, wir hören uns.